HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Ich kriege mein Leben, glaube ich, halbwegs gut in den Griff. Aber wenn mein DSL-Anschluss nicht mehr geht, dann bin ich dem Weinkrampf nahe.
Ich hätte gerne eine Küchenberatung.
Wie bitte?
Bitte eine Küchenberatung.
Wie bitte?
Küchenberatung.
Der hat mir also mitgeteilt, es ist Samstag und da passiert sowieso nichts.
Und es kann einen schon wahnsinnig machen. Es ist eine Erfahrung, die inzwischen alle machen.
Ja, und dann ging es am Dienstag und am Dienstag wurde mir mitgeteilt, dass also die Störung behoben wäre. Das Telefon bei uns ging immer noch nicht.
Die haben ihre Standardphrasen, die sie anscheinend da ablesen, aber richtige Hilfe bekommst du da nicht.
Wenn Sie das erste Mal da anrufen, kommen Sie auch sofort dran. Ja, das ist ja die Neukunden-Hotline. Aber wenn Sie dann zum zweiten Mal kommen, weil der Techniker immer noch nicht da war nach 6 Tagen, dann geht keiner mehr ran.
Dann hieß es ja, bis zu 3 Monate würde dann noch Kulanz gewährt werden auf dieses Panel, das da kaputt ist. Aber da seien wir 6 Tage drüber und daher ist für uns nichts mehr drin.
Was will ich mit dem Produkt, wenn ich dann irgendwie ein Problem damit habe oder so und es dann eigentlich gleich in den Eimer werfen kann?
Kein Internet, Telefon tot, Fernsehkanäle weg. Selbstgewählt kann das ultimative Wellness bedeuten. Im Alltag allerdings versetzt eine plötzliche Pause von der eigentlich allgegenwärtigen digitalen Welt uns mittlerweile in Panik und dann in Bewegung. Service-Hotline anrufen. Schon bei dem Gedanken bricht der Schweiß aus, in der Warteschleife entgleist der Adrenalinspiegel und schnell verstreicht dann eine halbe Stunde oder mehr, bis wir unseren Unmut einem meist ahnungslosen Callcenter Mitarbeiter entgegenschleudern können. Die folgenden Hilfsversprechen bleiben oft wirkungslos. Mach's dir selbst, sonst hilft dir keiner, haben wir deswegen getitelt. Denn wer keinen Nerd in seinem Freundeskreis hat und auch in keinem Internetforum Hilfe findet, ist verloren. So steht es um den Service in Deutschland im Telekommunikationsbereich. Der Service wird Profitinteressen geopfert, Neuverträge sind wichtiger. Aber geht das langfristig auf? Zählt nicht vielleicht doch neben dem Preis noch der Kontakt zu einem kundigen Menschen, nicht nur in der Generation, die das Wort Kundendienst noch kennt? Oder sind wir selbst schuld, wenn die Unternehmen sich echten Service nicht mehr leisten können? Nicht auf Schnäppchenjagd, sondern treue Kundin ist meine Kollegin Claudia Sauter und dachte bis vor kurzem, das ist eine sichere Sache. Tja.
Kürzlich lag in meiner Post eine Karte von der Telekom. Es war ein Dankschreiben für langjährige Treue. Der Designer hatte sich Mühe gegeben. Die Elfenbeinfarbe der Karte wirkte elegant und betonte reizvoll das warme Rot des Umschlags. Die Karte legte den trostreichen Gedanken nahe, nicht nur kennt die Telekom die vor dem Zeitalter der Digitalisierung entstandene Kulturtechnik des Dankes, sie nimmt auch ihre Kunden ernst. Leider ist das nicht so. Seit einer Vertragsänderung habe ich weder Zugang zum Internet noch funktioniert mein Festnetztelefon. Das war nicht von Anfang an so. 6 Tage lang gönnte mir die Telekom die schnellere Verbindung zur Welt. Der neue Speedport Smart blinkte wie die Lichterkette eines Weihnachtsbaums. Am 7. Tag aber gingen die Lichter aus. Man kann das theologisch deuten als eine Art Schöpfungsgeschichte der Telekom. Siehe, das Werk ist vollbracht. Jedenfalls ist seither der Anschluss tot. Und dann hänge ich in der Warteschleife der Service-Hotline. Irgendjemand soll mir helfen. Es dauert natürlich mehr als eine halbe Stunde, bis ich an der Reihe bin, dann noch mehrere Tage, bis endlich ein Techniker von der Telekom vorbeikommt. Ein liebenswürdiger Mann, nur leider zeitlich schwer im Druck, wie er gleich am Anfang erklärt. Wir erkunden zusammen die Elektroräume im Keller. Es ist eine Expedition in bisher unbekannte Welten, in einen Urwald aus Kabeln und Drähten. Mehrere Stunden durchstreifen wir diesen Urwald, hoch zum Speedport, dann wieder runter ins Unterholz der Kabel. Irgendwo dazwischen der Fehler. Nur wo? Schließlich gab der Techniker von der Telekom auf. Er müsse jetzt aber wirklich nach Hause zu seinen Kindern, aber er hätte einen Rat an mich. Rufen Sie den Elektriker. Der kommt. Aber erst am 8. Dezember. Ob's an der Elektrik liegt, ist bisher unklar, denn ich habe noch mit einem anderen Anbieter einen Vertrag für mein Kabelfernsehen. Dort könnte der Fehler auch liegen, sagen jetzt meine Kollegen. Deshalb sollte ich doch mal vorsorglich auch schon diesen Anbieter anrufen. Also wieder Hotline.
Claudia Sauter, Lost in der Service-Sahara. Tom Janek von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein, Teamleiter Telekommunikation beim Projekt Marktwächter Digitale Welt der Verbraucherzentralen. Guten Tag.
Ja, guten Abend, Frau Fuhrmann.
Da ist ein Hotline-Marathon gelaufen oder läuft jetzt wieder bei der Kollegin, warten auf den Service-Mitarbeiter, der dann doch nicht helfen kann. Ist das ein Einzelfall oder ist das das Serviceverhalten einer ganzen Branche?
Ja, das, so wie Sie es jetzt andeuten, haben wir tatsächlich sehr viele Fälle zum Thema Probleme mit der Service-Hotline, wobei der Anbieter, den Sie jetzt angesprochen haben, dort nicht so stark im Vordergrund steht. Hier geht es häufig halt um O2 Telefonica, die im Moment eher auffallen.
Da kommen wir später noch zu. Aber ist es denn eigentlich vorgesehen, dass ich einen Service erreichen kann? Ist es rechtlich verbindlich zu gewährleisten? Habe ich ein Recht auf Service?
Also aus dem Telekommunikationsgesetz heraus ergibt sich ein Recht auf eine funktionierende Service-Hotline leider nicht. Es gibt auch keine Vorgaben, wie zügig oder mit welcher Qualität zum Beispiel Ihr Anliegen bearbeitet werden muss. Da muss man sagen, gibt es im Moment schon noch eine Lücke und das ist für Verbraucher, vor allem in solchen Fällen, natürlich sehr schade.
Das heißt, es ist rechtens, einfach nur mal festzuhalten, dass ich mit einem Problem, mit einem Telekommunikationsproblem alleingelassen bin.
Das ist es wiederum nicht. Das Problem, was hier angedeutet wird, das ist ja ein Leistungsproblem. Das können Sie natürlich schon auch quasi bei dem Unternehmen anmerken und im Falle eines Falles, wenn sich das Problem nicht bessert, gegebenenfalls auch kündigen nachher. Könnte man dann auf ein Sonderkündigungsrecht drängen, wenn in einem bestimmten Zeitraum, den man ja auch als Verbraucher selbst setzen kann, dieses Problem nicht behoben wird. Aber in dem Falle, wenn Sie jetzt sagen, ich möchte jetzt sofort jemanden haben, der mir hilft, haben Sie gegebenenfalls kein Recht in dem Sinne.
Ja. Aber wenn Sie sagen, ich muss das Problem, also ich habe ein Recht, wenn ich dem das Problem mitteile und es wird nicht behoben, ich muss ja das Problem erstmal mitteilen. Es gibt ja auch Kunden, die hängen eine Dreiviertelstunde länger oder hängen so lange in der Warteschleife, bis sie ganz rausfliegen. So kann ich ja mein Problem gar nicht erst mitteilen. Wie kann ich dann überhaupt zu dem Punkt kommen, dass ich das Sonderkündigungsrecht ziehen kann?
Ja. Das ist natürlich schon ein bisschen interessant, wenn man sich überlegt, dass wir im digitalen Zeitalter leben und alles gern per Telefon, E-Mail, SMS oder wie auch immer machen. In solchen Fällen muss man tatsächlich auf die Post zurückgreifen. Die Verbraucherzentralen raten dazu, dass wenn Sie keine andere Möglichkeit haben, mit Ihrem Vertragspartner in Kontakt zu treten, zu kommen, dass Sie dann tatsächlich ein Einschreiben mit Rückschalten versenden, indem Sie Ihr Anliegen halt angeben. Und dort halt auch alles entsprechend definieren.
Können wir doch froh sein, dass es diese Wege noch gibt. Sie sind ja beim Marktwächter Digitale Welt Teamleiter für den Telekommunikationsbereich. Sie sammeln sozusagen die Beschwerden, die eben in diesem Bereich vorgelegt werden oder auch die Leute, die dann zu Ihnen kommen mit den Beschwerden. Hat das zugenommen, wenn man sich jetzt gerade die Entwicklung auf dem Markt in den letzten Jahren anschaut?
Also es ist natürlich schon so, dass vor allem jetzt im Servicebereich man sagen muss, dass jetzt vor allem das vergangene Jahr deutlich mehr Probleme in diesem Bereich zu verzeichnen sind, als das vorher der Fall war. Im Allgemeinen ist es tatsächlich, kommt es immer mal wieder in Wellen. Es gibt zwischendurch auch einfach Probleme, die vorher noch nicht da waren. Vor kurzem gab es jetzt beispielsweise eine große Anzahl von Ping-Anrufen. Das heißt, Verbraucher wurden kurz angerufen, dann wurde aufgelegt und die Verursacher haben darauf gehofft, dass zurückgerufen wurde, sodass dann Kosten fällig wurden, weil es eine ausländische Telefonnummer war zum Beispiel. Das ist natürlich sehr schwer zu beeinflussen. Bei anderen Punkten ist es tatsächlich abhängig vom Problem, Serviceproblem kann man schon sagen, hat ein wenig zugenommen. Jetzt, was wir jetzt in diesem Jahr für unseren Bereich sehen können, ist, dass es halt auch viele Probleme im Vertriebsbereich gibt.
In welchem Bereich?
Im Vertriebsbereich.
Die
Anbahnung von Verträgen, das wurde ja vorhin auch kurz angedeutet, also einen neuen Vertrag abzuschließen, ist sehr viel wert für ein Unternehmen, dass dort halt auch nicht immer so gearbeitet wird, wie man es sich wünschen würde.
Also. Ist das denn aber auch dann zum Teil zumindest mal Schuld des Verbrauchers oder der Verbraucherin, dass man auf solche Angebote schnell reagiert und vielleicht stimmt dann auch noch der Preis oder irgendjemand kommt um die Ecke und bietet einen besseren Preis und wir gucken dann nicht mehr nach dem Service?
Das würde ich so erstmal nicht sagen, weil ein Preiswettervertrag, der schließt ja einen funktionierenden Kundenservice erst einmal nicht aus. Ich würde eher sagen, dass hier in manchen Fällen Anspruch und Wirklichkeit nicht zusammenpassen. Das heißt, der Anbieter verspricht etwas, das er nicht halten kann. Beispielsweise, dass die Leistung nicht stimmt, das Netz ausfällt oder ähnliches. Und erst dann rufe ich als Kunde ja auch die Hotline an. Und wenn das vielen Kunden so geht, dann funktioniert es ja mit der Hotline mittlerweile auch nicht mehr. Und vor dem Hintergrund würde ich eigentlich eher sagen, dass sie hier vielleicht manchmal eher ein bisschen mehr Realismus einkehren sollte von Seiten der Anbieter, dass mehr die Leistung versprochen werden, die man dann halt auch halten kann. Und letztlich ist es ja natürlich jedem Verbraucher auch selbst überlassen, nach welchen Kriterien er seinen Vertrag auswählt. Er kann natürlich ja auch einen Vertrag wählen, von dem er ausgeht, dass dort vielleicht mehr für den Service getan wird.
Aber es ist nicht automatisch der teurere Vertrag auch der, wo ich besser versorgt werde?
In der Tat nicht unbedingt. Auch bei den Anbietern treten immer wieder Probleme auf. Aber aktuell ist es jetzt nicht so, dass dort Serviceprobleme in dem Maße auftreten, wie wir es bei anderen Anbietern sehen.
Aber wenn Sie sagen, es wird oft mehr versprochen, als gehalten werden kann, das kann ich ja oft nicht so richtig einschätzen als Verbraucherin. Kann ich denn über irgendwelche anderen Kriterien rausfinden, dass ich bei einem Anbieter wirklich gut aufgehoben bin?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also in dem Zusammenhang besteht natürlich die Möglichkeit, dass Sie sich beispielsweise Tests von unabhängigen Anbietern anschauen, wie zum Beispiel der Stiftung Warentest, die das ja schon auch immer sehr genau unter die Lupe nimmt. Darüber hinaus können Sie natürlich auch in Fachzeitschriften sich einmal anschauen, was wie sich die Anbieter dort verhalten. Also beispielsweise hat die Connect jetzt im April dieses Jahres auch Hotlines getestet der einzelnen Anbieter. Und man kann natürlich auch ganz einfach mal seine Freunde fragen, bei welchem Anbieter sie sind, wie es sich dort verhält. Auch explizit zum Beispiel zum Thema Kundenservice.
Also auf Tests und Erfahrung anderer zurückgreifen, das ist das Einzige, wie man dann rausfinden kann, wo läuft's gut. Tom Janek von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein im Bereich Marktwächter digitale Welt der Verbraucherzentralen aktiv. Ganz herzlichen Dank. Mach's dir selbst, sonst hilft dir keiner Service in Deutschland, der Tag in HR2 Kultur. Wechseln wir die Blickrichtung. Arne Bücher mit einer Kundentypologie für Dienstleister mit Kundenkontakt.
Wir teilen die Kunden einfach mal in drei Kategorien, um eine Übersicht zu bekommen. Da haben wir mal die Kundschaft, auf die wir uns freuen. Ist ein toller Nette, ist auch sehr tolerant und sowas. Da macht es nichts, wenn es mal ein bisschen länger dauert, wenn sie warten muss. Sagt, ja, das macht gar nichts, lassen Sie sich nur Zeit und so. Sitzt ja da in der Kundenwartezone, jetzt kann ich schon die Illustrierten auswendig. Kaffee hat es auch komplett weggetrunken inzwischen, gell. Zittert schon ein wenig, aber immer noch tolerant. Passt, überhaupt keine Schwierigkeit. Da darf auch gerne mal was schief gehen. Und wenn alle so wären, ja, sie würden ihr Geld mitbringen, um da arbeiten zu dürfen, weil das ist ja quasi wie Erholung. Das ist so unser erstes Drittel. Die nennen wir jetzt mal unsere I love you Kunden, weil die haben wir lieb, gell? Die mögen wir. Genauso nehmen wir. Oh, ja, die Streichler, die passt, gell? Kommen wir zum zweiten Drittel. Da wird es schon etwas kühler. Das ist denen, mit denen kommen wir auch zurecht. Das klappt schon irgendwie. Ist auch nicht unbedingt so leicht zufriedenzustellen. Sind auch nicht ganz so kauffreudig, aber okay. Dafür kriegen wir ja Geld. Das ist ja die Herausforderung in diesem Beruf, dass wir solche Kundinnen auch haben. Nennen wir sie auf Bayerisch, geht schon. Zwei Drittel haben wir und bis jetzt wäre der Tag auch noch in Ordnung gewesen.
Wenn da nicht das letzte Drittel wäre.
Die Quadratatmung. Also es sind ganz unangenehme Menschen, also wirklich, also geht überhaupt nicht, weil die mich fertig machen will. Ja? Ist ja logisch, ja? Weil die hat als Lebensinhalt ganz klar, die mache ich jetzt kaputt, gell? Bis nichts mehr geht. Ja? Da glaubst du wieder an persönliche Feindschaften. Deutlich schwierigere Kundschaft, deutlich schwieriger, ganz klarer Fall, warten ausgeschlossen, kommt grundsätzlich zu spät, will deswegen trotzdem sofort bedient werden. Ja? Guckt sogar die böse an, die jetzt natürlich längst berechtigt auf ihrem Stuhl sitzt. Gell? Das, wenn Blicke töten könnten, gell? Hätten schon lauter Blut da im Spülbecken und so. Das geht überhaupt nicht. Das sind die bitte nicht Kunden und vor allen Dingen bitte nicht zu mir.
So sind sie, die schrecklichen Kunden. Arne Bücher, Schuldienstleister mit Kundenkontakt. Kundennerven, ja, das kann man auch verstehen. Diese gibt es. Tatsächlich helfen Kunden allerdings zunehmend, und zwar nicht nur sich selbst, sondern auch anderen. Wenn ich nämlich bei der Hotline nicht durchkomme oder das Callcenter dann genauso hilflos ist wie ich, dann kann ich mich wenden im 21. Jahrhundert an eine Community. Die kann man im Internet finden und befragen, und man bekommt auch Antwort. Andreas Gielen hatte da mal gerne ein Problem.
Idealerweise läuft es so. Ich schreibe, klicke auf Drucken, Sekunden später kommt das Papier bedruckt aus dem Gerät. Doch bei mir ist es plötzlich so. Schreiben, Druckauftrag senden, Stille. Mein Drucker wird plötzlich nicht mehr gefunden. Als nicht gerade unerfahrener Nutzer starte ich das WLAN neu. Darüber läuft mein Drucker. Aber nichts. Dann unterbreche ich kurz die Stromzufuhr, fummele in den Einstellungen rum und stelle auch den Drucker auf Werkseinstellung. Nichts nützt. Mit leicht ungutem Gefühl rufe ich den Kundenservice meines Telekommunikationsanbieters an. Aber dort treffe ich auf Menschen, die in einem Callcenter arbeiten und die glücklicherweise zwar schon mal das Wort WLAN gehört haben, aber nicht, dass man den Drucker auch hierüber betreiben kann. Also helfe ich mir selbst. Google. Ich gebe ein WLAN-Drucker offline. Hier, ein Forum auf der Seite drwindows.de, einer der größten deutschsprachigen Microsoft-Communities. Das klingt vielversprechend. Mit einer Frage suche ich nach helfender Expertise. Ein User namens Stecker antwortet eine halbe Stunde später.
Mit einem Netzkabel müsstest du doch die Einstellungen vornehmen können.
Okay. Ich nehme den Drucker, schleppe ihn 6 Meter weiter zum Anschluss an der Wand, damit ich dort das 1,50 Meter knappe Kabel nutzen kann. Dort stelle ich fest, dass mein Drucker gar keinen Anschluss für das Kabel hat. Dann antwortet mir 9 Stunden später ein anderer. Der hatte selbst keine Ahnung, hielt es aber für seine Pflicht, das zu machen, was ich längst getan hatte. Er googelte. Und schrieb dann auch genauso unwissend wie ich:
Ich habe einige Beiträge zu deinem Problem gefunden. Der für mich vielversprechendste ist: Prüfe, ob der Name des Druckers im Router identisch ist mit dem am Drucker.
Okay, danke dafür. Gebracht hat's leider nichts, denn mein Drucker heißt MFCJ48DW und ich hatte nicht vor, den Max oder Peter zu taufen, hatte also nichts geändert. Sehr schön auch die Antwort.
Dein WLAN-Modem ist in dem Fall der Router. Und warum sich der Drucker erst mit dem verbindet, wenn du hochfährst, muss man nicht verstehen, denke ich.
Dann nach gefühlt 40 Antworten auf mein Problem suche ich weiter. In einem anderen Forum auf der Seite druckerchannel.de, einem Online-Drucker-Fachmagazin. Dort bekomme ich den Hinweis:
WLAN ist halt immer so eine Sache und sorgt immer mal wieder dafür, dass keine Langeweile aufkommt.
Unabhängig davon, dass dieser Nutzer es schafft, in einem so kurzen Satz 4 Rechtschreibfehler unterzubekommen, muss ich ihm doch zustimmen. Ja, Langeweile sieht anders aus. Dann plötzlich ein Link mit dem Versprechen, dass dahinter die ultimative Lösung auf mich wartet. Ja, ich klicke freudig drauf und dann Werbung. Nervige Werbung mit Brüsten und Co. Offenbar haben die Spam-Schleudern inzwischen die Forenwelt erreicht. Letzter Versuch auf wcm.at im Forum eines österreichischen Computermagazins. Dort dann tatsächlich fachmännische Antworten wie diese hier.
Hier sollte eine kleine Batch-Datei mit folgendem Code helfen. netstop-spooler-timeout/t3-netstart-spooler.
Eine Woche später habe ich herausgefunden, was er genau meinte. Gemacht, aber nicht geholfen. Letztlich lese ich die Antwort eines anderen Nutzers.
Nur nicht aufgeben.
Ich gebe nicht auf. Ich vertage das Problem erstmal. Und dann 4 Monate später bietet mir plötzlich mein Telekommunikationsanbieter ein neues Modem an. Aber nicht wegen des Problems. Da hat mir bis heute niemand geholfen. Dennoch, mit dem neuen Modem hatte ich wieder Verbindung zu meinem Drucker. Manche Probleme lösen sich eben doch irgendwann von allein.
Andreas Gielen, hilfesuchend im Netz unterwegs in Communities, ist er gelandet. Dr. David Wagner, Leiter des Forschungsausschusses im Bundesverband Community Management und tätig bei einem Softwareanbieter, der Unternehmen hilft, Communities auf ihrer Seite aufzubauen. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag, Frau Fuhrmann.
Der Kollege ist ja jetzt überwiegend bei Foren oder Communities gelandet, die so aussahen, als wären sie privat betrieben. Warum gibt es denn diese privaten Communities überhaupt? Wer macht sowas?
Ja, da gibt es schon Nutzer von bestimmten Produkten oder Dienstleistungen, die besonders emotional sind und sich besonders dafür interessieren, leidenschaftlich bei der Sache sozusagen, die dann auch ein Forum aufsetzen und dort quasi als Multiplikatoren agieren und quasi professionell also ein Forum betreiben.
Sind da die Unternehmen dann auch unterwegs?
Das sollten sie natürlich sein. Unternehmen sollten über da ihre Ohren haben, wo auch über ihre Produkte gesprochen wird. Ob sie das allerdings in der Regel sind, stelle ich mal hier zur Frage.
Manche Unternehmen bauen ja Communities aber selbst für ihre Kunden auf. Dabei helfen sie ihnen. Warum machen sie sich dann die Mühe, wenn es auch die anderen Communities gibt?
Ja, weil ich dann die Daten und die Nutzer letztlich auf meiner eigenen Seite habe und das auch alles auswerten kann. Meist sind diese Communities Marketing getrieben, sodass sie eben, sagen wir mal, auch zur Neukundenakquise dienen können oder eben zur Kundenbindung. Ich kann als Unternehmen auf jeden Fall sehr viel stärker herausfinden, was meine Kunden für Probleme haben, auch welche Bedürfnisse sie haben, gegebenenfalls meine Produkte verbessern oder Innovationen entwickeln.
Das kann aber auch, heißen, ich kann dort werben. Ich weiß ja schon, die interessieren sich für meine Produkte und dann kann ich die auch ganz anders ansprechen.
Das kann man schon, geht aber in der Regel nach hinten los, weil es natürlich in der Community, sagen wir mal, auch starke, häufige Nutzer gibt, die sehr wohl den Ton und die Stammnutzer kennen, sodass, wenn jemand Werbung einspielt, das auch schnell aufgedeckt wird und in der Regel dann diese Posts auch gelöscht oder als Spam markiert werden.
Das heißt, also Sie wissen ja oder forschen und lehren auch darüber, was ein Community Manager machen muss, um dieses Geschäft gut zu betreiben. Das heißt, der muss da sein, aber sich zurückhalten oder wie geht das?
Ja, Community Manager sind im Prinzip die Personen, die für die Hygiene des Forums oder der Community sorgen, die dafür sorgen, dass der Ton dort nicht kippt, dass Diskussionen nicht aus dem Ruder laufen, auch wenn durch Unternehmen redaktionelle Inhalte dort erstellt werden, dass eben diese eingespielt werden, Gewinnspiele, Wettbewerbe, Aktionen finden statt, die werden dann durch solche Community Manager administriert. Also eine Person, die sozusagen auf diesen Online-Ort des Unternehmens Acht gibt.
Das heißt aber doch eigentlich, aus Unternehmenssicht ist das sehr bequem, gezielt zu werben, gezielt in Kommunikation mit den Kunden zu gehen. Ist das für die Kunden immer auch transparent und erkennbar?
Ja, wenn ich mich auf der Website eines Unternehmens bewege und dort sozusagen in einem Community- oder Forenbereich unterwegs bin, dann schon. Wenn natürlich das für mich auf den ersten Blick nicht erkennbar ist, dann nicht. Wobei ich mich dann frage, warum ich als Unternehmen so agieren würde, weil ich will ja sozusagen auch mit den Hilfestellungen, die ich gebe und dem Service, der dort betrieben wird, eigentlich glänzen.
Der Service, der dort betrieben wird, sagen Sie, Herr Wagner, das heißt, die User helfen sich oder die Nutzer von irgendwelchen Artikeln, die dann zu Usern auch dieser Community werden, helfen sich gegenseitig. Das heißt, sie nehmen eigentlich dem Unternehmen die Arbeit ab.
Das ist korrekt. Nun haben aber die Nutzer von verschiedenen Produkten teilweise auch das ganz besondere Wissen darüber, sodass eben ein bestimmter starker Nutzer eines Produktes oder einer Software ganz viele Details darüber auch weiß, sodass, wenn ein anderer ein Problem damit hat, diese Antwort eben noch leicht gegeben werden kann und damit die Antwort auch für alle anderen Nutzer in dieser Community sichtbar wird. Und das ist natürlich ein ganz großer Wert von solchen Communities.
Und das spart die Service-Hotline.
Das kann die Service-Hotline sparen, ja, oder ist vielleicht ein weiterer Kanal. So würde ich das eher betrachten.
Aber haften tut da keiner. Also anders als wenn ich jetzt von einem Mitarbeiter eines Unternehmens eine qualifizierte Auskunft bekomme, das umsetze und es geht was schief, dann kann ich mich wieder an den wenden. In so einer Community kommt ein Rat, ich mache was damit und mein Rechner raucht ab, da habe ich keine Chance.
Es handelt sich natürlich immer um User-Generated Content, das heißt, den erstellen andere Nutzer oder andere Kunden des Produkts und damit habe ich keine Gewährleistungsgarantie, das ist vollkommen korrekt.
Für mich hört sich so an, Herr Wagner, als würden die Unternehmen doch auch auf diese Art und Weise die Kunden langfristig dazu erziehen wollen, dass sie sich eben in diesen Communities tummeln und dass man dann langfristig, wenn nicht mittelfristig schon, diese Service-Hotlines irgendwann gar nicht mehr braucht. Was ist denn mit den Leuten, die da nicht mitspielen möchten oder können, die sind dann abgehängt?
Ich glaube, dass es auch in Zukunft verschiedene Kanäle für verschiedene Zielgruppen geben wird, die Unternehmen bedienen müssen. Ich persönlich würde immer davon Abstand nehmen, bei einer Service-Hotline anzurufen, weil, wie Sie das ja vorhin schon sehr nett einleitend beschrieben haben, führt das ja in der Regel zu relativ wenig. Insofern stelle ich doch lieber meine Frage online transparent und kann nachvollziehen, wann was passiert. Schön wäre es doch, wenn die Unternehmen nicht nur auf die anderen Nutzer warten, sondern selbst in der Community mit aktiv werden und so das Wissen transparent für alle zur Verfügung stünde.
Dann tun Sie uns doch einen Gefallen, Herr Wagner, und raten Sie den Unternehmen, die bei Ihnen gerne sich Communities auf ihren Seiten aufbauen lassen wollen, trotzdem die Service-Hotline, und zwar am besten funktionierend, noch vorzuhalten. Würden Sie da mitmachen?
Ja, das würde ich schon unterstützen.
Das ist schon mal schön. Herzlichen Dank, Dr. David Wagner. Er hilft Unternehmen, Communities aufzubauen. Mach's dir selbst, sonst hilft dir keiner. Service in Deutschland, der Tag in HR2 Kultur.
Meine Kopfhörer waren kaputt, ja. Ich hatte so Kopfhörer und immer, wenn ich in der Bahn saß, haben die Leute neben mir gesagt, mach doch mal die Kopfhörer leise. Ich habe so gesagt, was ist los? Ich weiß nicht, ob ich sie falsch rum aufhatte, ist aber egal. Auf jeden Fall habe ich mir neue Kopfhörer bestellt. Ne? Internet guckst du, was ist das Beste, habe ich mir bestellt. Kamen meine Kopfhörer. Ich sofort die Kopfhörer ausgepackt, eingestöpselt, aufgesetzt. Was war? Waren die Kopfhörer kaputt. So, und dann stand aber auf der Kiste so eine 0800-Nummer. Nach dem Motto, ruf mich an, wenn es dir nicht gefällt. Und dann dachte ich, so, die machst du platt. Ja? Hab mich zu Hause auch so ein bisschen in Rage bewegt. Also ich bin wirklich im Wohnzimmer immer hoch und runter, 20, 30 Espressi getrunken. Ja? Also ich war wirklich, die Pumpe lief. Ich hatte Nasenbluten, ich war gut drauf. Ich war sehr gut drauf. Ja? Also, Nummer gewählt, angerufen, ich dachte, komm, bist du eh erst in der Warteschleife. Aber dann nimmst du das, um einfach dich noch mehr aufzuregen. Es hat einmal getutet, zack, war eine Frau dran. Ich sofort, nicht drauf vorbereitet. Meine sie, schönen guten Tag, da meine ich Mädchen. Ach so, wenn ich mich aufrege, duze ich die und es sind immer Mädchen, egal welches Geschlecht. Mädchen, ja, pass auf, habe ich gesagt. Meine sie, was ist denn mein Problem? Meine Kopfhörer funktionieren nicht. Meine sie, ja, was sind denn das für Kopfhörer? Meine ich, was für Kopfhörer sind halt die auf dem Kopf? Also ich meine, was sollen da für Kopfhörer sein? Meine sie, ja, gucken Sie bitte auf Ihre Box, da steht eine Nummer drauf, die muss ich wissen. Wusste ich nicht, war ich nicht vorbereitet. Muss ich die Kiste aus dem Mülleimer, muss ich drauf, da habe ich ihr die Nummer gegeben, ja, und da hat sie gesagt, ach so. Und dann meinte ich, ja, was heißt das? Ja, wir haben Produktionsfehler. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also ich war so, boah, überall ist Blut raus. Und es war ekelhaft, ich stand in so einer Lache, auf jeden Fall. So, dann meinte ich, ja, und jetzt? Ja, weil ich so früh anrufen würde, hätten sie einen speziellen Service. Sie würden jetzt noch per Express Kopfhörer an mich rausschicken. Und weil ich so Unannehmlichkeiten hatte, werden sie die nächst höheren Kopfhörer nehmen und die mir dann quasi schenken. Habe ich auch gesagt, Moment, Mädchen, so nicht, ja? Hätte ich die nächst höheren Kopfhörer haben wollen, ja, dann hätte ich mir die ja gekauft. Ich will die Kopfhörer, ja, nur in ganz. Dann meinte sie, ja, sie könnte es auch verstehen, dass ich mich aufrege. Nee, kann sie nicht, ja doch. Sie würde auch noch einen 20-Euro-Gutschein oben drauflegen. Dann könnte ich dafür aus unserem Internetportal mir für 20 Euro Musik umsonst downloaden. Habe ich aufgelegt. Ich komme damit nicht zurecht. Das war Top-Service.
Sebastian Puffpaff in Hotline Rage. Das hätte sich fast gelohnt, der Top-Service HR2 der Tag. Von solchen Verhandlungsergebnissen ist meine Kollegin Hadija Haruna weit entfernt. Top-Service nein, Rage ja.
Was bedeutet es, wenn der Berater deines Handyanbieters im Shop dir sagt, die Wartezeit in unserer Hotline dauert gerade länger? Haben Sie etwas Zeit? Wir kommen dort selbst nicht durch. Spätestens dann sollte es klingeln. Der Mitarbeiter erreicht seinen eigenen Betrieb nicht. Meine Daten sind für ihn nicht abrufbar, Rückfragen nicht möglich. Und überhaupt, bestimmte Dinge lassen sich sowieso schon lange nicht mehr im Shop regeln. Ein Handy könnte ich dort kaufen, einen Vertrag abschließen. Aber eine Kündigung, die muss ich online anleiern, mit einem Telefonat bei besagter überlasteter Hotline bestätigen. Naja, immerhin geht es noch klassisch per Post. Die Rückantwort kommt dann via Mail. Für mich ist klar, ich kündige. Gut, dass mein Vertrag an diesem Punkt sowieso schon demnächst ausläuft. So werde ich den Folgen der Fusion von Telefonica, zu der O2 gehört, und Base nicht weiter ausgeliefert sein. Zumindest dachte ich das. Ich kündige noch vor Fristablauf, via Online-Formular und Anruf. Um sicher zu gehen, besuche ich ein paar Wochen später wieder meinen Shop. Persönlicher Kontakt ist mir wichtig und war bisher der Grund, warum ich nicht zu einem Billiganbieter gewechselt bin. Doch was höre ich? Keine Kündigung eingegangen. Zumindest steht sie nicht im System. Der Mitarbeiter im Shop kann nichts tun. Ich soll bitte die Hotline anrufen oder schreiben. Wieder der Hinweis, telefonisch könne es dauern, vielleicht sogar länger als vorher. Das täte ihm leid. Zu Hause schalte ich den Lautsprecher des Handys an, spüle ab, während die Musik in der Warteschleife dudelt. Und irgendwann erklärt mir der Hotline-Mitarbeiter, dass er es seltsam findet. Die Kündigung sei eingegangen und er sehe im System, es habe auch ein Telefonat gegeben. Aber dass die Kündigung wohl zurückgezogen worden sei. Bitte? Ich bin nicht die Einzige, der so etwas oder Ähnliches passiert ist. Google spuckt mir Forenbeiträge und Artikel aus, die von vielen Beschwerden bei Verbraucherzentralen und der Bundesnetzagentur berichten. Ich lese, dass die Wartezeiten damit zu tun haben, dass im Zuge der Fusion mehrere Millionen Kundendaten in ein einheitliches System übertragen werden mussten. Eine Hamburgerin hat Anfang des Jahres die Facebook-Gruppe O2 Forum für unzufriedene Kunden gegründet, auf der sich frustrierte Verbraucher gegenseitig Tipps geben. Die meisten Mitglieder ärgern sich über den schlecht erreichbaren Kundenservice. Allein bei der Bundesnetzagentur gingen in diesem Jahr bis zum 31. Oktober insgesamt 640 Beschwerden zu Warteschleifen ein, von denen sich 65% auf O2 bezogen haben. Am Telefon rät mir der Servicemitarbeiter, ich soll einen Brief schreiben, alles detailliert schildern. Das mache ich und denke, O2 muss es ziemlich schlecht gehen. Sie rufen mich nicht einmal an, wie all die Jahre zuvor, um mich irgendwie als Kundin zu halten. 2 Wochen später erhalte ich die Bestätigung meiner Kündigung dann endlich via Mail. Mein Brief hat Wirkung gezeigt. Ich wechsle zum Anbieter meines Mannes. Die Hälfte billiger, monatlich kündbar, mit mehr Datenvolumen als zuvor. Dafür nur E-Mail-Service. Aber das macht für mich inzwischen keinen Unterschied mehr.
Hadija Haruna, wer den Service, früher Kundendienst, im Shop, früher Laden sucht, hat heute verloren. Professor Jens Hochgräfe vom Lehrstuhl für Dienstleistungsmanagement an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Guten Tag.
Ja, guten Tag, Frau Fuhrmann.
Die Schwierigkeiten mit dem Service und auch der Service an sich wird immer mehr verlagert auf den Kunden und kostet dessen Zeit. Davon haben wir jetzt einiges gehört. Ist denn der Service insgesamt in der Unternehmensdenke kein Faktor mehr?
Na, es hängt in der Tat davon ab, welches Verständnis ein Unternehmen davon hat, was der Kunde für das Unternehmen bedeutet. Und Sie haben ja wunderbare Beispiele gehabt heute in der Sendung dafür, wie man das eigentlich nicht tun sollte, nämlich erst einmal nicht unbedingt mit dem Kunden oder für den Kunden zu arbeiten, sondern eher ja eine Abwimmelstrategie zu fahren. Denn was wir auch gehört haben in den Berichten vorher, ist es ja häufig die Situation, wenn etwas schief geht, wenn der Kunde erst in Kontakt zum Unternehmen kommt, und damit muss ich richtig umgehen. Und das ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor.
Ja, aber im Moment ist es ja so, oder in den beschriebenen Beispielen in der Telekommunikationsbranche zumindest, dass das den Kunden vor allen Dingen Zeit kostet und dann immer noch kein zufriedenstellendes Ergebnis hinten rauskommt. Das heißt, wie könnte man es dann besser machen?
Ja, das ist genau das Problem. Also wir haben auch in der Sendung ja bereits gehört, dass viele Unternehmen eigentlich eher die Idee haben und die Strategie fahren, Neukundenverträge zu generieren, also möglichst schnell Marktanteile zu gewinnen. Das mag in kurzer Frist sinnvoll sein und sicherlich auch erste Umsätze generieren. Wir wissen aber, dass es eigentlich bis zu 7-mal erfolgreicher ist für ein Unternehmen, wenn ich versuche, meine Kunden zu binden. Und da fängt es an, wie tue ich das? Und eine Möglichkeit ist, in Mitarbeiter, in Callcenter zu investieren, die meinen Kunden wirklich helfen und die vielleicht nicht outgesourced in irgendeinem anderen Land implementiert oder investiert werden. Mhm. Also wirklich mich selbst um die Beschwerden meiner Kunden zu kümmern und dies auch zeitnah möglichst.
Wenn Sie sagen 7-mal erfolgreicher, was meinen Sie damit? Also wie misst sich da Erfolg? Wieder in dem Verkauf von Neuverträgen oder im Image?
Ja, eben nicht nur. Genau das Letztere ist der Fall. Es gibt Studien, die zeigen, dass gebundene Kunden ein Unternehmen weiterempfehlen. Und wir alle wissen in Zeiten des Onlines, Sie haben heute schon über Community gesprochen, dass persönliche Weiterempfehlungen ein ganz, ganz wichtiger Faktor sind. Also auch Sie vertrauen Ihren Freunden ja mehr, wenn eine Empfehlung abgegeben wird, als vielleicht einer gekauften Werbebotschaft. Und das sind diese Dinge, die einen gebundenen Kunden ja bis zu 7-mal wertvoller machen für ein Unternehmen. Er empfiehlt ein Unternehmen weiter, er redet positiv über ein Unternehmen und er hilft vielleicht auch in solchen Help-Yourself-Communities, die Sie heute auch schon in der Sendung hatten, um anderen Kunden wieder Probleme zu lösen. Wir nennen das Customer Citizenship Behavior. Es geht also darum, der Kunde wird Botschafter eines Unternehmens und hilft, ja, das Image, wie Sie es nennen, zu mehren. Und das sind die Erfolgsfaktoren.
Aber ist das denn durch die Bank in jeder Altersstufe gleich, dass diese emotionale Bindung noch gesucht wird?
Also ich würde sagen, schon. Also selbst wenn man überlegt, es könnte ja sein oder eine Annahme wäre, vielleicht bei Jugendlichen ist vielleicht die Wechselbereitschaft häufiger gegeben, ist sicherlich so, aber auch da wird ja versucht, über eine gewisse Marke, die ich nutze im Freundeskreis, ein soziales Ansehen zu erreichen oder eine Identifikation zu zeigen. Also auch da spielen Marken eine wesentliche Rolle und eine erfolgreiche Bindung an eine Marke läuft nur über Emotionen und eben nicht über den Knebelvertrag, wie wir ihn häufig haben im Telekommunikationsbereich.
Jetzt sind wir ja zunehmend international in diesem Telekommunikationsbereich. Gibt es denn, was das Marketing angeht oder eben auch eine Serviceerwartung in den verschiedenen Ländern, da auch eben unterschiedliche Erwartungen?
Also ein Faktor, gerade weil wir heute häufig über Beschwerden gesprochen haben, ist in der Tat die Zeit, haben wir auch häufiger gehört in den Beispielen. Und wir haben auch in eigenen Studien herausgefunden, dass die Geschwindigkeit, mit der ich eine Lösung suche für den Kunden, ein Hauptfaktor für den Erfolg ist. Und wir können sogar zeigen, dass wenn ein Unternehmen sich schnell kümmert und vor allem ernsthaft kümmert, das sind die beiden wesentlichen Faktoren, es sogar in diesem Kümmern wieder Geld sparen kann, indem es eben nicht mehr darum geht, Gutscheine durch die Gegend zu senden, sondern vielleicht schnell eine Entschuldigung vorgebracht, ist dann häufig viel erfolgreicher als ja der 10-Euro-Gutschein für den nächsten Vertrag. Und das zeigt sich schon auch über unterschiedliche Ländergrenzen oder über Ländergrenzen hinweg.
Also die Serviceerwartungen sind da nicht unterschiedlicher oder nicht unterschiedlich. Wie ist es denn mit der Erwartung, dass ich als Kunde wirklich ernst genommen werde, dass das Unternehmen insgesamt auch so agiert, dass es vor allen Dingen darum geht, nicht nur mir zu helfen, sondern auch in meinem Interesse Dinge zu verkaufen?
Ja, also das ist ein ganz wesentlicher Faktor, gerade die Empathie in der Kundeninteraktion. Es gibt so einen schönen Satz, zufriedene Mitarbeiter führen zu zufriedenen Kunden, führen zu zukünftigen Profiten, in so eine Regel für erfolgreiche Dienstleistungsanbieter, und daran ist viel dran. Also das heißt, ein guter Kundenservice beginnt eben nicht nur oder beginnt nicht mit dem Marketing oder damit schöne Bilder zu zeigen, sondern mit seinen Mitarbeitern gut umzugehen, in Mitarbeiter zu investieren, diese an ein Unternehmen zu binden, und dann führt dies zu einer ganzen Kette von positiven Einflüssen auf den Kunden und langfristig dann auch auf den Erfolg.
Meinen Sie, dass Sie so die Unternehmen dazu bringen können, wieder mehr in den Service zu investieren, wenn Sie auf diese Art und Weise argumentieren, oder sehen die doch die Zahlen und denken, naja, solange das Geschäft läuft?
Na, absolut. Also man sieht schon auch in vielen Unternehmen, gerade international, wo dann vielleicht der Wettbewerb etwas größer wird, dass es ein Umdenken gibt hin wieder zu einer Situation, wo wir merken, dass es darum geht, dem Kunden eine Lösung für sein Problem anzubieten, also vom Kunden her zu denken. Also sicherlich war da ein Unternehmen wie Amazon, das man vielleicht in anderen Bereichen kritisieren mag, ein Vorreiter dahingehend zu sehen, den Kunden wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Was übrigens nicht heißt, und das wird häufig falsch interpretiert, der Kunde ist König und man muss alles tun, damit der Kunde zufriedengestellt ist, sondern es geht darum, die Wünsche und die Bedürfnisse des Kunden frühzeitig zu erkennen. Und
wie tut das Amazon?
Durch Daten. Natürlich geht es darum, Befragungen sich anzuschauen, sich Daten, Verhalten von Kunden anzusehen, aber auch mit Kunden zu sprechen. Und vor allem auch, wir hatten es, glaube ich, in einem der ersten Beiträge schon heute in Ihrer Sendung, mit den Fehlern oder mit den Fehlerdaten umzugehen, nämlich daraus zu lernen und mich vor die Herausforderungen zu stellen, was kann ich besser machen, damit dieser Fehler nicht mehr auftritt in der Zukunft.
Der Kunde wird im Fokus der Unternehmen bleiben oder wird sogar noch mehr wieder in den Fokus rücken. Daran glaubt Professor Jens Hochgräfe vom Lehrstuhl für Dienstleistungsmanagement an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Ganz herzlichen Dank.
Gratulation. Selbst prominente Kunden machen inzwischen ihrem Ärger Luft. Bei diesem hier wusste ich bislang gar nicht, dass er auch betroffen ist.
E.T. nach O2 telefonieren, aber klappt nicht.
Aber warum denn nicht?
Warteschleife. Immer Warteschleife.
Ich muss immer wieder weinen. Es ist ja nicht nur O2. Ja, ich will gar nicht wissen, wie viel Lebenszeit ich schon verplempert habe beim Warten in bescheuerten Warteschleifen. Und dann immer diese Musik, ja, immer für Elise. Ding, 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 ding. Es gibt wirklich, also Hotlines, die haben seit den 80ern für Elise immer ding, 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 ding. Es gibt Leute, die hängen seit den 80ern in dieser Warteschleife. Ding, 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 ding. Es nervt extrem. Gut, andererseits für junge Leute inzwischen die einzige Möglichkeit, überhaupt noch mal mit klassischer Musik in Berührung zu kommen.
Da gehört viel positives Denken dazu, lieber Christian Ehring. Mach's dir selbst, sonst hilft dir keiner Service in Deutschland, der Tag in HR2 Kultur. Manch einer mag die bis hierhin beschriebene Entwicklung hin zur servicefreien Telekommunikationszone als Folge der wirtschaftlichen Veränderungen auf dem Telekommunikationsmarkt betrachten. Vielleicht erinnern ja auch Sie sich noch an die Zeit, da hatte eine Familie eine Telefonnummer, die mehrere Jahrzehnte lang galt und zu Hause stand auf der Flur Flurkommode ein Telefon mit einem sich stetig verzwirbelnden Spiralkabel. Zuständig war die staatseigene Deutsche Post damals oder nach der Postreform die Aktiengesellschaft Deutsche Telekom. Auch da konnte man schon in Warteschleifen hängen, ich erinnere mich da gut. Aber natürlich, Privatisierung und die Aufhebung von Monopolrechten veränderten den Telekommunikationsmarkt massiv. Martin Honecker zeichnet die Veränderungen nach.
Wer hätte sich das vor 30, 40 Jahren vorstellen können, dass der Schlagersänger Heino mal so eine Werbung für einen Mobilfunkanbieter machen würde? Überall mit dem Smartphone telefonieren zu können und nicht nur zu Hause am kabelgebundenen Festnetztelefon sprichwörtlich an der Strippe hängen zu müssen, das war unvorstellbar. Ende der 70er Jahre konnte sowas hier am Telefon schließlich noch ganz schön teuer werden. So kostete ein 5 Minuten langes Gespräch von Nord- nach Süddeutschland zum Beispiel noch ganze 6 Mark.
Die Geschichte.
Bis in die 1980er Jahre lag der Telekommunikationsmarkt fest in staatlicher Hand. Erst war die Post für das Telefonnetz in der Bundesrepublik zuständig, später dann die Deutsche Telekom. 1987 stößt die Europäische Kommission die Liberalisierung an. 2 Jahre später gewinnt Mannesmann Mobilfunk eine Ausschreibung und damit die Erlaubnis, das D2-Netz in Deutschland aufzubauen und so im Mobilfunknetz zum ersten Konkurrenten der Post zu werden. 1995 wird dann die hier aus der Taufe gehoben. Die Telekom wird eine Aktiengesellschaft. 1998 ist es soweit, das Festnetzmonopol der Telekom fällt. Zunächst konnten Kunden über sogenannte Call-by-Call-Netzvorwahlen günstiger telefonieren. Alternative Anbieter konnten sich etablieren. Ach ja, und dann kam ja noch was Neues dazu. Das Internet. 2004 können die ersten Anbieter eine Alternative zur Telekom anbieten. DSL gibt es seitdem nicht mehr nur noch bei der Telekom. Und heute? Tobt der Konkurrenzkampf nicht mehr nur um die Festnetz- und Internetanschlüsse zu Hause, sondern auch im Mobilfunk.
Der Telekommunikationsmarkt in Zahlen.
Einen Telefonanschluss bekommen Kunden heute in der Regel direkt zusammen mit einem Internetanschluss. Nach Daten des Verbands der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten, VATM, gab es im Juni 2017 in Deutschland rund 32 Millionen Festnetzanschlüsse mit Internet. Die Telekom hat mit 13 Millionen Breitbandanschlüssen einen Marktanteil von 40%. Dahinter folgen Vodafone mit knapp 20%, 1&1 mit 14% und Unity Media mit rund 10%. Telefonica O2 liegt mit nur 2 Millionen Anschlüssen abgeschlagen auf Platz 5. Im Mobilfunkmarkt sieht die Lage etwas anders aus. Hier ist Telefonica O2 mit dem Zusammenschluss mit E-Plus zum Netzanbieter mit den meisten Anschlüssen geworden, gefolgt von Vodafone und der Telekom. Nach Zahlen der Bundesnetzagentur haben die Mobilfunknetze insgesamt 136 Millionen Teilnehmer. Auf jeden Deutschen entfällt also mehr als eine SIM-Karte. Die Telekom liegt da mit rund 42 Millionen Teilnehmern zwar hinten, Telefonica O2 hat mehr als 48 Millionen, allerdings verdient die Telekom mit ihren Anschlüssen am meisten Geld. VATM-Schätzungen zufolge verdient die Telekom dieses Jahr 8 Milliarden Euro im deutschen Mobilfunkmarkt. Das sind etwas mehr als 30% des Mobilfunkmarktes. Vodafone und Telefonica O2 liegen mit jeweils etwa 25% an den Umsätzen fast gleich auf. Neben den drei Netzanbietern gibt es in Deutschland aber noch jede Menge andere Mobilfunkanbieter, sogenannte Reseller. Die haben sich Netzkapazitäten in den Mobilfunknetzen gesichert und können so eigene Mobilfunkverträge verkaufen. Der größte ist die zu United Internet gehörende Drillisch-Gruppe mit Marken wie WinSIM, DeutschlandSIM und eben Smartmobil, für die Heino heute Werbung macht.
Die Digitalisierung schreitet voran und beschleunigt dabei natürlich auch die Telekommunikationsbranche. Professor Thorsten Gerpott vom Lehrstuhl Unternehmens- und Technologieplanung an der Mercator School of Management Duisburg der Universität Duisburg-Essen. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Wir haben es auf diesem Markt massiv also mit Fusionen zu tun. Eigentlich heißt ja, Privatisierung bringt Konkurrenz, bringt Preisdruck und günstigere Preise für die Nutzer. Hebt sich denn dieser Effekt durch diese Fusionen wieder auf?
Also zunächst mal zu den Fusionen. Das kommt deshalb, weil am Anfang nach der Marktöffnung halt viele Spieler in den Markt eingetreten sind und diese Spieler doch relativ klein gewesen sind und man im Telekommunikationsgeschäft halt viele Größenvorteile hat. Die Durchschnittskosten sind niedriger, wenn man größer ist und deswegen tun sich die Unternehmen zusammen. Doch das auch nicht erst seit heute, sondern schon seit vielen, vielen Jahren. Frage, wirkt sich das am Ende des Tages dann so aus, dass die Preisvorteile, die man mal gehabt hat, egalisiert werden? Nein, das ist nicht so. Am Ende des Tages hat der Kunde trotz der Zusammenschlüsse in den unterschiedlichen Teilmärkten doch einen Vorteil durch die Liberalisierung.
Das heißt, Sie trauern dem alten Monopol nicht nach?
Nein, ich traue dem alten Monopol überhaupt nicht nach. Wenn man sich eben anschaut, was hat sich seit 1998 in dem deutschen Telekommunikationsmarkt getan, dann sind das ja enorme Schritte. Und unter einem Monopolregime hätte man diese Schritte in der Geschwindigkeit und auch gleichzeitig mit den Preisrückgängen, die wir ja innerhalb Deutschlands gesehen haben, nicht vollzogen.
Das sind die Schritte, die auch gut für den Kunden waren. Jetzt hat man aber den Eindruck, auch nach allem, was wir in der Sendung gehört haben, dass die Schritte in Sachen Service in eine andere Richtung gehen. Kann es da doch sein, dass eben Fusionen eine Marktstruktur schaffen, wo der Kunde eher auf der Strecke bleibt?
Also die Fusionen sind nicht der Treiber dafür, dass heute teilweise darüber geklagt wird, dass der Kundenservice schlecht ist. Treiber ist eher die Situation, dass die Kunden nicht bereit sind, für Serviceangebote zu zahlen und dass die Unternehmen sich dann halt sehr genau überlegen, wie konkurriere ich, und sie konkurrieren halt in erster Linie über niedrige Preise, über gute Flächendeckung, über höhere Geschwindigkeiten, und der Service fällt da hinten dran. Man beklagt das zwar allgemein in der Öffentlichkeit, aber ein bisschen fällt es nicht nur auf die Anbieter, sondern auch auf die Kunden selbst zurück.
Aber wir haben ja in der Sendung auch gehört von der Hoffnung, dass die Firmen sich irgendwann schon wieder dem Service und dem Endkunden zuwenden werden, weil der ja sonst auch mittlerweile schnell wechseln kann. Haben die Firmen das überhaupt nötig, wenn das Geschäft auch so läuft?
Also zumindest kann sich keine Firma die schlechte Presse leisten, auf Dauer hier immer an den Pranger gestellt zu werden. Insofern werden die Unternehmen, die heute auch besonders stark kritisiert werden, auch daran arbeiten, den Service zu verbessern. Man muss aber auch gleichzeitig sehen, der Trend geht eindeutig dazu, Serviceleistungen ins Internet zu verlagern, nicht mehr zu einem persönlichen Gespräch und Telefonat es kommen zu lassen, schlichtweg weil diese persönliche Betreuung wesentlich teurer ist, als wenn ich Service über Internetportale realisieren kann.
Jetzt haben Sie eben schon gesagt, Herr Gerpert, dass es mittlerweile das Geld ja vor allen Dingen verdient wird dann über Datenmengen oder Geschwindigkeit. Was sind denn noch die Geschäfte der Zukunft? Geht es vielleicht auch um Qualität oder um Datensicherheit, zum Beispiel eine sichere Cloud für private Nutzer?
Ich denke, hier muss man sehr stark unterscheiden zwischen Geschäftskunden und Privatkunden. Sie haben insbesondere auf private Nutzer abgehoben. Ja, Cloud-Services können ein Segment sein, in dem Netzbetreiber auch mit wachsen können. Aber auch hier ist es so, dass die Bedürfnisse und die Zahlungsbereitschaft der Privatkunden doch relativ beschränkt sind. Ich sehe Wachstumspotenziale für Netzbetreiber eher im Geschäftskundenbereich, also wenn ich Unternehmen bediene und hier Gegenstände vernetze, beispielsweise Maschinen oder teure Ausrüstungselemente von Unternehmen. Das ist dieses sogenannte Internet of Things. Alles kommt ans Internet, alles hat eine IP-Adresse. Und da können auch sicherlich die Netzbetreiber sich mittelfristig noch eine große Scheibe von dem Kuchen, der sich dort erst entwickelt, abschneiden.
Da möchte ich aber gern bei dem Kuchen noch mal einen Moment bleiben, Herr Gerpert, und doch wieder den Bogen zum Endverbraucher schlagen und auch zum Ausgangspunkt unseres Themas und unserer Tagsendung heute, nämlich dem Service. Wenn man sich diesen Markt der Zukunft anguckt, zum Beispiel eben im Bereich Internet der Dinge, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass vernetzte Systeme wie das autonome Fahren oder das digitale Gesundheitsmanagement natürlich auch auf einen Service angewiesen sein möchten und müssen. Da möchte ich mir nicht vorstellen, ich stehe mit so einem autonomen Fahrzeug irgendwo rum, was keine Lust mehr hat zu fahren, und es gibt vielleicht gar keine Hotline mehr und ich kann, wenn ich Glück habe, mit irgendeinem anderen Endgerät dann ins Netz gehen und 9 Stunden warten, bis mir jemand aus der Community antwortet.
Gut, also das halte ich gerade beim Thema autonomes Fahren für ein völlig unrealistisches Szenario. Wenn autonomes Fahren kommen wird, dann wird das mit einer Latenzzeit, also mit einer Laufzeit von Signalen kommen, die so kurz ist, dass ich keine 9 Stunden warten muss. Dafür sorgen eigentlich unsere technischen Vorschriften mit in Deutschland. Wenn wir heute über Service reden, dann ist es ja in aller Regel so, dass eine Leitung irgendwo da niederliegt und deswegen fahre ich nicht gegen Baum und werde nicht tödlich verletzt, sondern das sind keine lebenskritischen Anwendungen. Bei diesen wirklich kritischen Anwendungen, da sind die technischen Vorschriften auch in Deutschland so, dass ich da guter Dinge bin, dass sie nicht 9 Stunden in ihrem Auto sitzen müssen, bis dann der Techniker kommt.
Im Zweifel rufe ich dann Sie an. Zuversichtlich, zuversichtlich in die Zukunft des Telekommunikationsmarktes. Professor Thorsten Gerpert vom Lehrstuhl Unternehmens- und Technologieplanung an der Universität Duisburg-Essen. Ganz herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute und für diese Woche. Mach's dir selbst, sonst hilft dir keiner. Den Service in Deutschland haben wir uns angeschaut und gehört. Es wird uns wohl nicht erspart bleiben, uns selbst zu kümmern, wenn die Telekommunikation hakt. Aber auch wenn im Telekommunikationsgesetz kein Recht auf eine Service-Hotline festgeschrieben ist, die Wahl des Anbieters und gegebenenfalls ein Wechsel ist möglich. Und das sollten wir nutzen. Schließlich ist der Verbraucher immer noch Kunde und ohne ihn kein Geschäft. Insofern bleibt der Kunde König, das muss man sich ab und zu wohl mal sagen. Das Tagteam dieser Woche verabschiedet sich. Rainer Dachselt, Angela Fitsch, Hadija Haruna und Dorothea Schuler. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen einen schönen Abend und dann ein schönes Wochenende. Thank you.